Für uns ist heute ein ganz besonderer Tag, denn genau vor einem Jahr, am 19.12.20, sind wir von Belgien nach Deutschland umgezogen. Da sind wir zum letzten Mal über die Grenze gefahren, haben noch beim letzten Mal beim belgischen Bäcker gehalten und was geholt für unterwegs. Und dann haben wir Belgien hinter uns gelassen, heute vor einem Jahr. Das ist doch ein besonderer Tag, so ein Jahresfest. Also wir werden es, weiß ich nicht, feiern tun wir es nicht echt, aber schon was Besonderes, finde ich persönlich. Vielleicht am Anfang will ich doch ganz kurz noch ein Gebetsanliegen weitergeben, dass wir gleich nachher auch dafür beten können. Viele von euch kennen den Rocco Pannepinto, denke ich, den ehemaligen Pastor, der Gemeindegründer von Christen in Aktion. Der Rocco ist schwer an der Corona erkrankt. Er liegt im Krankenhaus, ist intubiert worden. Die Ärzte haben schon gesagt zur Caroline und zu den Kindern, ihr könnt euch verabschieden von ihm. Also es sieht nicht gut aus. Mittlerweile ist er immer noch intubiert, aber sein Zustand hat sich etwas stabilisiert. Aber da will ich euch einfach auch auffordern, ermutigen, bitten, betet für den Rocco, für die Caroline. Viele kennen ihn ja sehr gut von früher noch und so weiter. Also betet auch da für die ganze Familie Pannepinto, die jetzt in Jena sind und seit genau 20 Jahren eigentlich haben sie Schweinfurt verlassen und arbeiten in Jena in der Gemeindegründung, auch mit der Kontaktmission. So viel mal dazu, können wir gleich für beten. Ja, heute ist ja der 4. Advent. Ihr seht ja, 4 Kerzen brennen. Vielleicht habt ihr heute Morgen beim Frühstückstisch auch schon die 4. Kerze angemacht. Noch ein paar Tage, dann ist es endlich Weihnachten. Und für mich persönlich, wir hatten gestern Abend einen Männerkreis in Schweinfurt und da ging es auch drüber, was bedeutet Weihnachten eigentlich für mich? Für mich ist Weihnachten das schönste Fest des Jahres. Und da fieber ich immer drauf hin und es ist einfach gut, zur Ruhe zu kommen, die ganzen Lichter zu sehen und bei dem Sinn von Weihnachten auch stehen zu bleiben. Und für viele Menschen ist Weihnachten ein ganz besonderes Fest. Und diese Adventszeit, diese Adventsperiode, diese Weihnachtsperiode ist die schönste für viele doch vom ganzen Jahr. Und Weihnachten das schönste Fest des Jahres. Über Weihnachten kann man natürlich ganz, ganz viel erzählen. Und ich will diese Predigt eigentlich unter dem Motto stellen, Weihnachten ein Fest der Hoffnung. Wir haben heute Morgen schon einiges über Hoffnung gehört und für mich ist Weihnachten auch das Fest der Hoffnung. Und die Inga hat es auch schon kurz gesagt und ich will es nochmal kurz wiederholen. Wir leben, denke ich, in einer Zeit, in der vielen Menschen die Hoffnung fehlt. Jeden Tag werden wir überrollt von schlechten Nachrichten. Und am liebsten wird man den Fernseher auslassen, sich gar keine Nachrichten mehr anschauen oder gar keine Zeitung mehr schauen, weil alles, was wir hören, ist doch eher negativ. Die Pandemie oder Kriege, Bedrohungen, denk an Russland, Ukraine, Menschen auf der Flucht, Belarus, Polen, Afghanistan, denk an die Flutkatastrophe diesen Sommer, vor allem in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz oder jetzt auch dieser Tornado in den USA mit verheerenden Folgen. Und so weiter und so weiter. Wir könnten eine schlechte Nachricht anreihen an die nächste schlechte Nachricht. Und diese negativen Nachrichten Tag ein, Tag aus können einem oder je nachdem, was man für einen Charakter hat, jede Hoffnung rauben. Und ich höre immer wieder Leute, die sagen, mir reicht's echt, es steht mir bis hier oben. Ich schaue schon gar keine Nachrichten mehr. Die zieht mich dermaßen runter und macht mich mutlos. Vielleicht sagen vielleicht sogar einige, ja, ich bekomme Angst, ich kann nicht mehr richtig schlafen, wenn ich an die Zukunft denke. Viele Menschen sind einsam, alleingelassen von Gott und der Welt, wenn ich es mal so sagen kann. Und ihr kennt ja wahrscheinlich den Spruch, die Hoffnung stirbt zuletzt. Kommt vor allem im Fußball vor oder ganz oft wird das im Fußball gesagt, so wenn eine Mannschaft ganz unten steht und dann hält diesen letzten Strohhalm fest, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, wir schaffen das noch, ne? Wir steigen nicht ab oder wie auch immer. Wenn diese Hoffnung dann tatsächlich weg ist oder sagen wir mal überdeckt wird durch das Schwere, dem wir ausgesetzt ist, was dann? Was, wenn wir eigentlich keine Hoffnung mehr haben? Ihr wisst ja, wir waren lange in Belgien und ich kann mich noch erinnern, vor gut ungefähr 3 Jahren, ist noch gar nicht so lang her, hat sich eine Frau aus unserer Gemeinde das Leben genommen, 52 Jahre. Sie hatte psychische Probleme, sie war deswegen auch regelmäßig in Behandlung. Sie kannte Phasen, in denen es richtig gut ging, in denen es ihr richtig gut ging. Da war sie fröhlich, da war sie ja, einfach gut dabei. Sie hat sich eingesetzt in die Gemeinde. Ich kann mich noch erinnern, wir haben einige Straßeneinsätze zusammen gemacht und es hat sich super gut gemacht. Überhaupt keine Scham oder was, Leute anzusprechen. Da war sie voll dabei. Aber sie kannte auch viele gegenteilige Phasen. Völlige Hoffnungslosigkeit hat sie letzten Endes zu diesem Schritt getrieben. Ich habe damals die Beerdigung gehalten vor ungefähr 3 Jahren. Und es gab im Vorfeld einige Glaubensgeschwister, die eigentlich große theologische Probleme damit hatten. Christ, der sich selbst das Leben nimmt. Für mich persönlich als Pastor damals stand es außer Frage, dass ich diese Beerdigung halte. Mein Anliegen war es, gerade in dieser Hoffnungslosigkeit hinein die Hoffnung der Bibel sprechen zu lassen, als Trost, besonders auch für ihren ungläubigen Mann und ihre Kinder. Wir feiern bald Weihnachten. Und dieses Weihnachtsfest ist für mich persönlich, habe ich schon gesagt, ein Fest der Hoffnung, 100% Hoffnung. Gott ist in der Person Jesu Christi Mensch geworden. Gott wurde Mensch und kam auf diese Erde, um, so sagt Lukas 19, Vers 10, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das heißt, das Ziel seines Kommens war 100% positiv. Er ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Weihnachten ist ein Fest der positiven und hoffnungsvollen Nachrichten. Und ich will dich ermutigen, eigentlich jetzt schon am Anfang der Predigt, genau in diesem Sinn das diesjährige Weihnachtsfest zu begehen. Es gibt ein altes Weihnachtslied aus dem, ich glaube, 18. Jahrhundert, habe ich jetzt nicht genau nachgeguckt, aber ich glaube 18. Jahrhundert, das werden wir nachher auch singen, das heißt, Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Kennt vielleicht der ein oder andere. Jesus ist kommen und das ist ein Grund ewiger Freude. Wir dürfen uns freuen, freue dich Welt, freue dich, denn Jesus ist gekommen. Und wir wollen uns heute Morgen einen Bibeltext aus dem Alten Testament anschauen, aus Hesekiel. Ein Buch, was man vielleicht nicht so direkt findet, aber wenn ihr die Psalmen habt, danach kommt Jesaja, Jeremia und dann kommt Hesekiel. Und Hesekiel, das war einer der sogenannten großen Propheten. Weiß einer von euch, warum er die Propheten in groß und klein aufgeteilt hat? Hat das was mit der Größe zu tun? Über 1,80 ist ein großer Prophet und unter 1,80 ein kleiner Prophet? Genau, der Inhalt, es ging um den Inhalt. Wenn ihr euch Jesaja, Jeremia, Hesekiel anschaut, das sind 40, 50, 60 Kapitel. Und wenn ihr euch, was weiß ich, Jona anschaut, der kleine Prophet, das waren gerade mal 4 Kapitel. Also Hesekiel war einer der sogenannten großen Propheten. Und der Name Hesekiel bedeutet Gott stärkt. Gott stärkt. Und er lebte und prophezeite im 6. Jahrhundert vor Christus. Und als Hesekiel durch Gott gerufen wurde, um einen bestimmten Auftrag zu erfüllen, da war er 30 Jahre alt. Das Alter also, bei dem unter normalen Umständen sein Priesterdienst in Jerusalem angefangen hätte. Und Hesekiel, der prophezeite 22 Jahre aus der Gefangenschaft in Babel, zur gleichen Zeit wie Jeremia und Daniel. Könnt ihr euch so ein bisschen geschichtlich einordnen. Und sein Auftrag als Prophet war, wie es der Auftrag von vielen Propheten im Alten Testament war, er sollte Gottes Urteil an das Volk weitergeben. Und bei Hesekiel fällt auf, und das ist so besonders auch an diesem Propheten, dass er das nicht nur durch Worte tun musste, sondern dass er es auch durch symbolische Taten machen sollte, den Urteil Gottes verkündigen. Wir lesen zum Beispiel am Anfang von Hesekiel, das lesen wir jetzt nicht, weil das zu lang dauert, aber am Anfang lesen wir, dass Gott ihn mit Stummheit schlug. Gott klebte seine Zunge am Gaumen fest, sodass er nicht reden konnte. Und das war für Gott ein Zeichen, ab jetzt ist Schweigen angesagt. Ich habe euch lang genug ermahnt, ihr wollt nicht hören, jetzt schweige ich. Diese symbolische Tat, der Zunge am Gaumen festkleben. Wenn wir uns den Inhalt des Buches anschauen, dann kann man das in 3 große Teile aufteilen. Die ersten 24 Kapitel, das behandelt Gott das Urteil über Jerusalem. Kapitel 25 bis 32, dieser Mittelteil, da spricht Gottes Gericht aus über die ganzen Nachbarländer. Und dann ab Kapitel 33 bis zum Ende, bis Kapitel 48, lesen wir etwas von dieser Erneuerung, die Gott schenkt für das Volk. Und ich will mich vor allem heute Morgen an diesem dritten Teil, wollen wir uns damit beschäftigen. Diese Erneuerung, diese Hoffnung, die Gott für das Volk Israel schenkt. Wenn wir uns anschauen, ganz kurz den ersten Teil, wo Gott das Urteil ausspricht über Jerusalem, da sehen wir, dass Gott ganz klar durch den Propheten die Verwüstung und die Zerstörung Jerusalems ankündigt. Und dass Gott ein Urteil ausspricht über das Volk. Warum? Weil sie stur waren, weil sie halsstarrig waren, weil sie gesündigt haben, weil sie sich immer wieder von Gott abgewendet haben. Und auch hier sehen wir wieder eine symbolische Tat. Um Gottes Urteil über sein geliebtes und auserwähltes Volk noch mehr Kraft zu verleihen, starb Hesekiels Frau. Und das Schlimme daran ist, dass Gott Hesekiel verbot, um öffentlich darüber zu trauern. Gott hat Hesekiel verboten, öffentlich zu trauern über den Tod seiner Frau. Grausam, oder nicht? Wir lesen, dass Gott immer wieder das Volk ermahnt hat und dass das Volk letzten Endes nicht gehört hat. Und deshalb sprach Gott sein Urteil aus. Was für eine furchtbare Situation war das für Hesekiel, aber natürlich auch für das gesamte Volk. Sie waren in Gefangenschaft in Babel, in einem fremden Land. Sie hatten scheinbar alles verloren, keine Hoffnung mehr auf eine gute Zukunft. Im Gegenteil, Gott sprach ein vernichtendes Urteil über sie aus. Wird jetzt zu weit führen, aber im 5. Mose 28, ein ganz interessantes Kapitel, da lesen wir, dass Gott Segen verheißt bei Gehorsam und Fluch oder Strafe verheißt bei Ungehorsam. Könnt ihr, wenn ihr wollt, daheim mal nachlesen, 5. Mose 28. Und genau hier, das sehen wir hier in dieser Situation. Gott hatte vorher gesagt, wenn ihr mir gehorsam seid, dann werde ich euch segnen. Und wenn ihr nicht tut, was ich von euch verlange, dann werde ich euch strafen müssen. Und das sehen wir hier eben durch den Prophet Hesekiel, der Gottes Urteil ausgesprochen hat. Ganz kurz, was ich hier einschieben will, ist, das Elend und das Leid in dieser Welt, in unserem persönlichen Leben, sind nicht immer Folge persönlichem Fehlverhalten. Das heißt, wir können nicht sagen, wenn jemand Leid in seinem Leben erfährt, dass das immer wegen persönlicher Sünde ist. Das kann manchmal so sein, aber es ist falsch, unbiblisch zu sagen, es ist immer automatisch Fehlverhalten von der Person selber. Denkt nur an Hiob. Hiob war ein rechtschaffener Mann vor Gott. Er hatte nichts falsch getan und trotzdem wurde er so gestraft. Denk an den Blindgeborenen aus Johannes 9. Wer hat gesündigt? Er oder seine Eltern? In der damaligen Zeit war Sünde im Judentum immer die Folge von persönlicher Sünde. Urteil war immer Folge von persönlicher Sünde. Aber da hier sagt Jesus, keiner von beiden eigentlich. Und er erzählt dann, was er damit gemeint hat. Wir leben in einer gefallenen Welt, die von Satan beherrscht wird. Und im 1. Petrus 5 steht, er ist ein brüllender Löwe, der umhergeht und jeden und alles verschlingen will. Das heißt, persönliches Leid ist nicht immer und automatisch die Folge von persönlicher Sünde oder persönlichem Ungehorsam. Es ist wichtig, dass wir das verstehen, weil es gibt leider genug oder einige auch christliche Gruppen, die genau das nämlich lehren. Wenn was in deinem Leben passiert, wenn du Leid erfährst in deinem Leben, dann liegt es immer an dir, an deiner persönlichen Sünde. Und wenn du nicht gesund wirst, dann hast du einfach nur zu wenig Glauben. Das ist Quatsch, das ist Unsinn, finden wir so nicht in der Bibel. Hier in unserem Abschnitt aus Hesekiel sehen wir, dass Gottes Urteil hier direkt im Zusammenhang stand mit dem Ungehorsam des Volkes. Und Gott sprach durch seinen Propheten Hesekiel sein vernichtendes Urteil aus. Und das Einzige, was übrig blieb, waren Elend, Leid, Trauer und Hoffnungslosigkeit. Das Volk war total am Boden zerstört. Keine Hoffnung auf eine bessere Zukunft, keine Hoffnung auf eine Rückkehr in ihr Land, sie waren ja in Gefangenschaft, keine Hoffnung, ihre Familien wiederzusehen, keine Hoffnung, überhaupt als Volk weiter bestehen zu können. Was vorherrschte, war nur noch Hoffnungslosigkeit. So endet Teil 1 des Buches Hesekiel. Teil 2 überspringen wir, wo das Urteil über die Nachbarländer verkündigt wird. Ist jetzt für heute nicht so interessant. Aber dann kommen wir zu Teil 3, Kapitel 33 bis 48. Und Teil 3 handelt eben von dieser Erneuerung, von dieser Hoffnung, die Gott dem Volk schenkt. Und da wollen wir jetzt uns einen Abschnitt anschauen aus Hesekiel 37. Wer eine Bibel dabei hat, könnt ihr gerne mitlesen. Hesekiel 37, Vers 1 bis 14. Und da steht: Des Herrn Hand kam über mich, und er führte mich hinaus im Geist des Herrn und stellte mich mitten auf ein weites Feld. Das lag voller Totengebeine. Und er führte mich überall hindurch, und siehe, es lagen sehr viele Gebeine über das Feld hin, und siehe, die waren ganz verdorrt. Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, meinst du wohl, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Und ich sprach: Herr mein Gott, du weißt es. Und er sprach zu mir: Weissage über diese Gebeine und sprich zu ihnen: Ihr verdorrten Gebeine, hört des Herrn Wort. So spricht Gott der Herr zu diesen Gebeinen: Siehe, ich will Odem in euch bringen, dass ihr wieder lebendig werdet. Ich will euch Sehnen geben und lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut und will euch Odem geben, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Und ich weissagte, wie mir befohlen war. Und siehe, da rauschte es, als ich weissagte. Und siehe, es regte sich und die Gebeine rückten zusammen, Gebein zu Gebein. Und ich sah und siehe, es wuchsen Sehnen und Fleisch darauf und sie wurden mit Haut überzogen. Es war aber noch kein Odem in ihnen. Und er sprach zu mir: Weissage zum Odem, weissage du Menschenkind und sprich zum Odem: So spricht Gott der Herr. Odem, komm herzu von den vier Winden und blase diese Getöteten an, dass sie wieder lebendig werden. Und ich weissagte, wie er mir befohlen hatte. Da kam der Odem in sie und sie wurden wieder lebendig und stellten sich auf ihre Füße, ein überaus großes Heer. Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, jetzt sprechen sie: Unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren und es ist aus mit uns. Darum weissage und sprich zu ihnen: So spricht Gott der Herr. Siehe, ich will eure Gräber auftun und hole euch mein Volk und hole euch ins Land Israels. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufhole. Und ich will mein Odem in euch geben, dass ihr wieder leben sollt. Und ich will euch in euer Land setzen und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Ich rede es und tue es auch, spricht der Herr. Soweit ist der Abschnitt. Komischer Abschnitt, ne, zu vierten Advent. Stimmt. Aber trotzdem ist es ein Abschnitt, der zeigt, dass Gott in eine hoffnungslose Situation Hoffnung und Leben schenkt. Wir lesen hier, dass der Prophet Hesekiel durch Gott ergriffen wurde, vom Geist ergriffen, und er führte ihn in ein Tal. Ein Tal, das übersät war mit Knochen von Toten. Wo Hesekiel auch hinschaute in dieser Vision, die er hatte, überall lagen Gebeine und alles war komplett verdorrt. Und diese Knochen, diese Gebeine stehen, haben wir gelesen, symbolisch für das Volk Israel. Die Israeliten waren schon so lange tot, dass nur noch ihre Skelette zu sehen waren. Und ihre Skelette lagen schon so lange in diesem Tal, dass alles verdorrt war. Keine Hoffnung, keine Zukunft, kein Zeichen von Leben mehr. Das Einzige, was hier zu sehen war, war der Tod. Vers 11, ich lese aus der Guten Nachricht: Dann sagte der Herr zu mir: Du Mensch, diese toten Gebeine sind das Volk Israel. Du hörst doch, wie sie sagen: Unsere Gebeine sind vertrocknet, unsere Hoffnung ist dahin, wir haben keine Zukunft mehr. Genau das ist das Bild, wie das Volk Israel sich als Nation, als Land sah. Auch wenn sie momentan in dieser Situation noch eine Nation waren, eine kleine Nation in Gefangenschaft, so war es doch abzusehen, dass in nicht allzu langer Zeit nichts mehr von ihnen übrig sein würde. Keine Identität mehr, kein Leben, keine Zukunft, keine Hoffnung mehr. Der Bund, den Gott mit den Vorvätern geschlossen hatte, war keine Realität mehr für sie. Nur noch Tod, Trauer, Hoffnungslosigkeit. Aber dieses Kapitel 37, Hesekiel 37, das Bild, das Gott an diesen Propheten gab, ist vor allem ein Bild der Hoffnung, von einer Zukunftsperspektive, von Vertrauen, von Identität. Ich lese nochmal Vers 3. Und Gott sprach zu mir, zu Hesekiel: Du Menschenkind, meinst du wohl, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Und ich sprach: Herr, mein Gott, du weißt es. Eine ziemlich herausfordernde Frage, oder? Hesekiel sieht dieses Tal, was komplett übersät war mit Knochen, mit Skeletten, alles verdorrt, alles tot. Und Gott fragt ihn: Denkst du, meinst du, dass die hier wieder Leben entstehen könnte? Und das einzige Richtige, denke ich, was Hesekiel hier antworten konnte, ist: Herr, mein Gott, du weißt es. Ich weiß nicht, wie das passieren soll. Ich weiß nicht, wie hier wieder Hoffnung entstehen soll. Aber du weißt es und auf dich vertraue ich. Dann Vers 5 und 6 haben wir gelesen. Sagt Gott: So spricht Gott, der Herr, zu diesen Gebeinen: Siehe, ich will Odem in euch bringen, dass ihr wieder lebendig werdet. Ich will euch Sehnen geben und lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut und will euch Odem geben, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Gott gab die Zusage, die Gewissheit, dass er an diese toten Gebeine wieder Lebensatem schenken wird. Da muss ich denken an die Schöpfungsgeschichte ganz am Anfang der Bibel, 1. Mose 2, 7. Da steht: Da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker. Und was machte Gott? Er blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Leben, ein lebendiges Wesen. Wichtig hier ist, dass Gott derjenige war, der dem Volk wieder Lebensatem einhauchte. Er war derjenige, der sie zum Leben erweckte. Es ging hier also nicht um irgendeine menschliche Anstrengung, sondern ganz deutlich um Gottes Eingreifen. Und wir sehen hier eine Metapher, ein Bild für Israel, dass sie nämlich nicht alle in der Gefangenschaft in Babel umkommen würden, sondern dass Gott sie eben herausleiten würde aus dieser Gefangenschaft, dass er ihnen neue Hoffnung, ein neues Leben schenken wird. Und genau das passierte auch. Gott gab hier die Zusage, Gott gab hier dieses Bild, diese Vision, und später erfüllte sich Gottes Zusage. Genau. Das Volk kehrte letzten Endes aus der Gefangenschaft in Babel zurück in ihr eigenes Land, und Gott verwandelte also diese Hoffnungslosigkeit, diesen Tod, diese Trauer in Leben, in Hoffnung. Und ich habe ein interessantes Zitat gelesen, ich weiß nicht mehr genau, wer es gesagt hat, aber ich zitiere mal. Ich glaube, dass Billy Graham war, aber ich bin nicht ganz sicher. Der Tod nimmt alle Hoffnung weg. Es sei denn, dass wir eine Hoffnung kennen, die den Tod überwinden kann. Und das fand ich ein guter Satz. Ich lese nochmal vor. Der Tod nimmt alle Hoffnung weg. Es sei denn, dass wir eine Hoffnung kennen, die den Tod überwinden kann. Und ich weiß nicht, wenn es dir geht, ich war schon öfters auf, sagen wir, Beerdigungen, vor allem in den Staatskirchen. Vor allem in der katholischen Kirche in Belgien, weil ja fast alles katholisch ist, gibt ja kaum evangelische Kirchen. Und was mich immer wieder echt, erschüttert eigentlich, ist, dass da so wenig Hoffnung ist. Eigentlich keine Hoffnung. Ihr kennt das ja wahrscheinlich, auf Beerdigungen geht, wo nicht Jesus zentral steht als dieser auferstandene Herr, wo man weiß, da der Tote oder die Familie lebt nicht mit Jesus, dann herrscht da nur Hoffnungslosigkeit. Da wird zwar gesagt, ja, wir sehen uns alle wieder, aber im Endeffekt, wenn man mal nachfragt, ja, vielleicht, wir werden, keine Ahnung, können wir doch alle nicht sagen. Wenn man dann auf einer Beerdigung ist, wo man weiß, derjenige oder diejenige war gläubig, hat Jesus persönlich gekannt, dann ist das was ganz anderes, denn da ist Hoffnung. Und das ist für mich einer der ganz großen Unterschiede. Hoffnungslosigkeit steht der Hoffnung gegenüber. Was hat das Ganze jetzt mit uns oder mit Weihnachten zu tun? Diese Geschichte, die Hesekiel hier schreibt, ist ja schon ein paar Jährchen her. Ich finde, es hat ganz viel mit Weihnachten zu tun. Zum einen läutet die Geburt Jesu das Ende einer ungefähr 400-jährigen Zwischenperiode ein, nämlich die Periode zwischen dem letzten Buch des Alten Testaments, weiß das jemand, welches das ist? Maleachi, und der Geburt Jesu. Also zwischen dem letzten Buch Maleachi und der Geburt Jesu liegen ungefähr 400 Jahre, 450 Jahre. Und in dieser Periode gab es kein prophetisches Reden von Gott. Gott hat geschwiegen. Und das Volk hat auf den Messias gewartet. Und die Geburt Jesu war ein wichtiges Hoffnungszeichen für das Volk nach dieser langen Periode, gut 400 Jahre des Schweigens. Auch da sehen wir schon mal, es entsteht was Neues. Der Messias wird geboren oder wurde geboren. Aber auch für uns, für mich, für dich ganz persönlich bringt das Kommen Jesu Hoffnung. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, und du wirst es wahrscheinlich auch so erfahren, wir leben nun mal in einer Zeit, wo viele Menschen immer mehr die Zukunftsperspektive, den Lebensmut, die Hoffnung verlieren. Ich habe vor kurzem noch einen Artikel gelesen, der von einer Frau handelte, die mit ihrer Krebsbehandlung aufgehört hat, weil es, so sagte sie, dank Corona doch alles keinen Sinn macht. Sie hat die Hoffnung verloren. Wenn wir uns Statistiken anschauen, dann sehen wir, dass Einsamkeit immer mehr zunimmt und ganz viele Menschen leiden darunter. Wenn man sich die Nachrichten anschaut, habe ich schon gesagt, bekommt man nur oder überwiegend nur negative News zu hören. Seit fast 2 Jahren dreht sich alles nur um ein Thema und ich kann es fast nicht mehr hören, ehrlich gesagt. Und es ist schade, wenn auch Gemeinden, und ich habe schon oft mit Kollegen auch von mir gesprochen, andere Pastoren, die sagen, wir müssen aufpassen, dass dieses Thema uns nicht spaltet, auch innerhalb der Gemeinde. Und ich persönlich finde es falsch, dass wir mal auch in der Gemeinde nur über Corona sprechen. Wir sollten über Jesus sprechen, über die Hoffnung, über denjenigen, der gekommen ist auf diese Welt, um Hoffnung zu schenken und nicht nur über Corona. Und immer wenn es so ein kleines Licht am Ende des Tunnels zu sehen gibt, kommt wieder irgendeine neue Schreckensnachricht. Menschen verlieren ihren Job, Menschen bangen um ihre finanzielle Unabhängigkeit, Menschen werden krank und die Liste könnte man jetzt noch beliebig länger machen. Gerade in unserer Zeit dient das Buch Hesekiel auf der einen Seite als Ermahnung, was passiert, wenn man sich von Gott abwendet. Auf der anderen Seite ist das Buch Hesekiel aber auch eine große Ermutigung für uns. Die Aussagen und das Handeln Gottes geben uns Mut, geben uns eine Zukunftsperspektive und geben uns vor allem Hoffnung. Und ich weiß nicht, in welcher persönlichen Situation du dich gerade befindest, aber ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere von uns hier im Raum oder daheim an dem Bildschirm auch so Momente der Hoffnungslosigkeit kennt, dass wir von all dem Negativen um uns herum scheinbar erschlagen und erdrückt werden. Gerade dann will ich dir zurufen, es gibt jemanden, der die Hoffnung schlechthin verkörpert. Und das ist Jesus Christus. Und sein Kommen feiern wir in ein paar Tagen an Weihnachten. 5-mal was noch schlafen, glaube ich. Ne? 5-mal schlafen. Halte dich fest an ihm. Bleib ganz nahe bei ihm, lies in der Bibel, nimm an den Hauskreisen teil, nimm am Gottesdienst teil, lies ein gutes geistliches Buch, hör dir Lobpreislieder an, ernähre dich täglich mit geistlichen Dingen und nicht nur mit allem, was die Welt zu bieten hat. Es gibt nichts Besseres und nichts Wichtigeres auf dieser Welt. Weihnachten ist ein Fest der Hoffnung. Jesus ist unsere Hoffnung. Und er steht jeden Tag meines Lebens durch seinen Geist an meiner Seite und an deiner Seite. Er will uns mit seinem Geist füllen und er will uns leiten, auch durch alle Schwierigkeiten hindurch, auch durch die Schwierigkeiten, denen wir jetzt ausgesetzt sind. Darum halte fest an dieser lebendigen Hoffnung, Jesus Christus. Und da, wo du vielleicht selber keinen Ausweg mehr siehst, wo du niedergeschlagen bist, wo du sagst, ich weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll, ich sehe überhaupt keinen Ausweg mehr, keine Perspektive mehr. Da, wo du hoffnungslos geworden bist, genau da will Jesus hineinsprechen und dir neue Hoffnung schenken. Weihnachten, ein Fest der Hoffnung. Lasst uns das vor Augen halten und in diesem Bewusstsein Weihnachten feiern. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Amen.